Die Angst vor Menschen zu sprechen kommt ja für viele noch vor der Spinnen- und Höhenangst. Logophobie nennt sich diese Redehemmung oder Publikumsangst, kann man auch dazu sagen. Warum Redeangst so viele betrifft und was ich dagegen tun kann, darüber spreche ich heute mit Angstcoach Michael Knorr. Ich begrüße dich jetzt recht herzlich. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Dankeschön.
Ja, sehr, sehr gerne, Pamela. Danke.
Ich coache ja viele Kundinnen, die präsentieren müssen vor jetzt 30, 300 oder sogar 3000 Menschen. Die meisten fühlen sich natürlich einmal unwohl, wenn sie vorne stehen, wenn alle Augen da auf sie gerichtet sind. Dann werden sie nervös, unsicher, bekommen rote Wangen, haben feuchte Hände. Welche Symptome gibt es noch, die du aus deiner Praxis jetzt kennst?
Also die Symptome, die du genannt hast, sind natürlich sehr, sehr häufig. Das, was ich immer wieder erlebt bei mir in der Praxis sind, dass sie erzählen, sie haben weiche Knie, was wirklich ein Thema ist, wenn sie auf die Bühne gehen müssen, dann wackeln sie so daher. Also das ist sicher nicht angenehm für die, die dann auf die Bühne müssen. Auf der anderen Seite ist der klassische Blackout. Sie stehen oben und es ist auf einmal nichts mehr da, was natürlich auch sehr, sehr unangenehm ist für die Person, die oben steht, weil alle schauen an und warten ganz gespannt, was passiert. Und oben fängt die Person dann, die den Vortrag halten soll, an zu schwitzen. Und ja, das ist mitunter dann noch eine Verstärkung anderer Symptome, wie zum Beispiel, dann kommt Herzrasen dazu, was auch nicht angenehm ist, weil durch das Herzrasen atmet man wieder schneller, man spricht schneller. Dann werden die Sätze, Worte, die man spricht, werden dann vielleicht auch undeutlich. Und das trägt natürlich alles nicht unbedingt dazu bei, dass man sicherer wird.
Und dass man sich wohlfühlt, ja, auf genau. Der Bühne. Ja. Woher kommt jetzt diese Angst, im Mittelpunkt zu stehen? Was sagst du?
Ja, das kann natürlich sehr, sehr vielschichtig sein. Die Angst kommt daher, dass sehr viele glauben, sie sagen etwas Falsches. Ja, das ist einmal ein ganz, ganz großer Punkt. Dann ist ein sehr, sehr großer Punkt, mit dem ich immer wieder bei mir in der Praxis zu tun habe, die Angst vor dem Versagen.
Ja.
Weil es kann ja durchaus sein, da vorne könnte jemand drin sitzen, der mich kennt, der sieht mich und dann versage ich. Und das schürt natürlich die Angst. Und solche Ängste kommen sehr, sehr oft aus der Kindheit, wo man möglicherweise schlechte Erfahrungen gemacht hat, vielleicht zu Hause oder anderswo. Da geht es um Dinge wie, dass als Kind gesagt wurde, na, du musst es jetzt schaffen, oder nimm dir ein Beispiel an dem und dem. Also das sind so Dinge, mit denen ich immer wieder zu tun habe. Auch die dieses Liebe durch Leistung, das führt natürlich auch dazu, dass diese Angst vor Versagen viel, viel stärker ist dann.
Die Erwartungen, die man nicht erfüllt,
genau,
sozusagen.
Ja, ne? Genau, Erwartungshaltungen, die man nicht erfüllen kann. Ja.
Hast du eigentlich eine konkrete Übung für uns, wie, da gibt es ja Atemtechniken, Klopftechniken, andere Methoden, die schnell funktionieren können?
Also ich habe eine sehr, sehr spannende und wirklich leichte Übung. Das ist das sogenannte EFT, Tapping genannt, MET. Es gibt es unter den unterschiedlichsten Namen, wo es darum geht, mit dem Körper zu arbeiten. Da werden Akupunkturpunkte am Körper werden aktiviert, eben durch das Klopfen. Ja, und da gibt es einfach unterschiedliche Maßnahmen. Da kann jeder im Internet googeln. Also da gibt es sogar Beschreibungen, wie das Ganze funktioniert. Das ist eine Methode, die ich sehr, sehr gerne verwende, weil sie im Moment funktioniert. Also du machst sie und es funktioniert. Du spürst es direkt, dass das funktioniert.
Genau, ich kann das wirklich unterschreiben. Ich habe das bei dir gemacht und es hat funktioniert und hat meine Angst vor einem engen Raum sehr, sehr gemindert und fast schon genommen. Ja, das kann funktionieren. Ja. Auch so dieser Rat, Entspannungsübungen zu lernen, hört man immer wieder. Das bringt natürlich auch was, oder?
Ja, absolut. Ja, also es gibt ja viele Möglichkeiten, sich zu entspannen, sei es durch eine tiefe Atmung, die ganz, ganz wichtig ist, um den Kreislauf einfach ihn zu beruhigen. Ja, also Meditationen gibt's. Ja. Das sind alles Dinge, die das parasympathische Nervensystem aktivieren. Nämlich dieses System ist ja dafür verantwortlich, dass wir in die Ruhe kommen, dass wir in den Ausgleich kommen und können somit den Gegenspieler, also quasi das sympathische Nervensystem, ein bisschen ausschalten und ein bisschen austricksen. Ja, und das ist, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Unter anderem gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, Selbsthypnose zu machen. Also es gibt eine Reihe, eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie wir selbst daran arbeiten können, dass wir selber zur Ruhe kommen.
Und da muss man nicht ängstlich leben, quasi.
Genau, also wenn man das weiß, dass man an und für sich sowieso ein ängstlicher Mensch ist, dann kann man rechtzeitig damit anfangen, sich diese Methoden anzueignen.
Mhm. Ja. Ich habe ja immer wieder Kundinnen, die eben diese Redeangst haben, und die versetze ich dann persönlich in eine Ich-kann-Stimmung. Mhm. Ja? Also quasi, ich bin die Expertin, ich bin fundiert, ich kenne mich aus, ich habe mich gut vorbereitet. Ich frage dann oft auch, was kann bitte im ärgsten Fall passieren, wenn du jetzt da oben den roten Faden verlierst oder kurz einmal nervös wirst im Sinne von die Farbe wechselst im Gesicht. Ja? Und meistens sagen die dann, naja, nur, dass ich dann halt das nicht fertig rede oder dass ich vielleicht stottere oder so. Mhm. Und ich sage dann drauf, na eben, es ist ja niemand gestorben dran. Ja? Mhm. Also wir sind ja keine Ärzte, die am offenen Herzen operieren, die jetzt ein Leben riskieren auch, sondern wir sind alle nur Menschen und es ist auch menschlich. Ich rate Ihnen auch immer, die Angst auch anzusprechen, ab einem gewissen Punkt jetzt. Mhm. Ja? Sind das gute Tipps? Was sagst du als Experte?
Also, das sind sehr gute Tipps. Und ich sage dann immer, ihr wisst ja gar nicht, was die Leute glauben, was ihr sagt. Mhm. Ja? Das weiß ja nur derjenige, der oben auf der Bühne steht und vorträgt. Ja. Kein Mensch unten im Publikum weiß, was jetzt als nächstes kommt, weil vielleicht passt die Pause genau da, wo er oder sie die Pause gemacht haben. Ja, also ganz, 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 ganz wichtig. Und das, was ich auch noch meinen Klienten mitgebe, sie sollen sich einfach an die Erfolge von früher erinnern. Worauf sind sie stolz? Ja, was haben sie schon weitergebracht?
Genau.
Und was ich meinen Klienten dann oft noch mitgebe, beziehungsweise was sie zusätzlich noch machen können, es gibt in der Zwischenzeit schon sehr, sehr gute ätherische Öle, die wir verwenden können, die das limbische System aktivieren, direkt über das limbische System wirken und somit den Körper dann auch in eine angenehme Entspannung, Ruhe bringen. Also nicht, dass man jetzt einschläft auf der Bühne, sondern dass man einfach die Nervosität rausnimmt. Und vielleicht, ich kann da gerne ein paar Beispiele geben.
Gerne.
So die Klassiker, das ist auf der einen Seite ein Lavendelöl, was natürlich sehr, sehr gut wirkt. Das kennt, glaube ich, ja jeder das.
Ja.
Ja. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel Bergamotte, Zitrone, Orange. Das sind alles Öle, die sehr, sehr gut wirken, wenn man nervös ist, wenn man aufgeregt ist. Und es gibt auch schon sehr, sehr gute Ölmischungen, die einige andere Öle dann noch gemischt haben, die auch auf diese Wirkung abzielen.
Dann. Wo trage ich die dann am besten auf, dass sie gleich wirken?
Also am besten wirken sie über die Fußsohle.
Aha.
Ja, das ist ganz interessant, aber direkt vorm Auftritt kann man es am Hals auftragen, ungefähr da, wo die Lymphgefäße sind. Also Lymphknoten sind da auftragen, hinten im Knack. Also das sind alles so Stellen, wo ich sage, da könntest du es auftragen oder am Handrücken. Das sind alles Dinge, die man dann ausprobieren kann.
Handrücken oder Puls?
Ja, es ist eher, also Handrücken kann man, Puls auch. Mhm. Also es kommt dann immer drauf an, es ist immer sehr individuell, wie jemand drauf reagiert. Das kann man aber ausprobieren.
Ja. Ja. Jetzt gibt es ja auch die Sätze, was ich immer sage, niemand will dich ja scheitern sehen, wie du auch gesagt hast. Ja, was kann im schlimmsten Fall passieren? Niemand weiß deinen Text. Mhm. Ja. Und natürlich auch, alle sind froh, dass du da vorne stehst und nicht ich jetzt oder nicht wer anderer.
Ja, ja, genau,
also das sind auch die Sätze, die ich auch gerne mitgebe und meistens ernte ich dann eh schon ein Lächeln und du merkst richtig, wie was abfällt.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja.
Es ist so, dass ich meiner Angst ja Macht auch gebe, wenn sie mich regiert.
Ja.
Ja, und das will ich natürlich nicht, dass sie mich da diktiert. Wie kann ich da frei werden? Muss ich der Angst jetzt ins Auge schauen, um sie zu bezwingen?
Ja, es macht Sinn, dass man sich diese Ängste anschaut. Macht auf jeden Fall Sinn. Und dass man auch hergeht und über diese Ängste auch spricht, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Und etwas, was ich vielleicht auch noch sagen möchte, es hilft oft auch, wenn wenn jemand auf der Bühne diese Redeangst hat, dass er sich vorher vielleicht auch ein Ritual überlegt. Mhm. Was mache ich vorher? Ja, renn von mir aus dreimal über den Häuserblock, mach 10 Liegestütz.
Oder, was einem halt gut tut, hör die genau, Musik, die dich
ja,
antören.
Genau, ja. Oder mach einen kurzen Pep-Talk für dich, also so in die Ecke stellen und sagen, ah, ich schaff das, und also so richtig ja. motivierend mit sich selbst sprechen. Das macht übrigens der Tony Robbins, macht das auch vor jedem seiner Auftritte. Also der pusht sich.
Persönlichkeitsentwickler ist das.
Genau, ja. Der pusht sich so richtig und bringt sich dadurch in eine ja, Euphorie, die natürlich dann auch überspringt auf alle, die in seinem, im Publikum sitzen.
Natürlich,
dann.
Das ja. gehört dazu, gell, dass man sich vorbereitet und richtig eingroovt
ja,
auf
genau.
die Situation.
Ganz
ne?
genau, ja. ja, ganz genau.
Ja. Eine gewisse Aufregung ist ja auch gut, finde ich. Also das erlebe ich ja selbst, wenn ich moderiere irgendwelche Events. Mhm. Man ist konzentrierter, man ist energiegeladener, man ist aufmerksamer. Wenn man allerdings dann blockiert wird, mhm. sprich, du hast es vorhin schon angesprochen, Herzrasen, den roten Faden nicht mehr findet, die mhm. Stimme vielleicht auch wegbleibt und richtig wegbricht, dann sollte man sich mit diesem Lampenfieber vor anderen zu sprechen auseinandersetzen, oder?
Genau, absolut. Ja, ja. Da fällt mir jetzt eine Klientin ein, die ich gehabt habe, also die hat auch so ein Thema gehabt, eben mit Redeangst, und die hat wirklich Blackout gehabt. Also mhm. die hat die Kehle zugeschnürt, die hat wirklich nichts mehr rausgebracht. Und mit der habe ich gearbeitet. Und da haben wir sehr, sehr viele Dinge eingesetzt, von denen ich eben auch gesprochen habe.
Ja. Ja.
Und es ist oft ein Thema der Zugehörigkeit. Und mit Zugehörigkeit meine ich, dass jemand unbedingt dazugehören möchte, und da entwickelt sich eine Angst. Ich muss das jetzt schaffen und ich muss und ich muss und ich muss. Und das führt dann dazu, dass
man so einen Druck macht.
Genau,
ne?
Dass man sich selbst so einen Druck macht, dass genau diese Dinge passieren. Und bei ihr haben wir auch sehr, sehr stark mit dem EFT gearbeitet, wir haben mit den Ölen gearbeitet, wir haben mit der Hypnose gearbeitet, und das Schöne ist, bei solchen Dingen, das dauert nicht lang. Ja, also
zwei, drei Sitzungen,
genau,
glaube ich.
Genau, richtig. Ja, also haben wir bei ihr 3 Sitzungen gehabt, und danach hat es wieder wunderbar funktioniert. Sie hat keine Angst mehr gehabt, sie ist auf die Bühne gegangen, hat sprechen können. Und das ist natürlich schön zu sehen, wenn die Dinge, die wir beide anwenden, dass die ja. auch tatsächlich funktionieren.
Es darf auch schnell gehen.
Ja, es darf auch schnell. Das ist übrigens mein Spruch. Ja. Hast du mir den jetzt geklaut?
Ja, den hast du mir nämlich schon erzählt, damals, als ich bei dir war, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich brauche da 5 Sitzungen.
Ja.
Und du hast mir damals schon gesagt, schauen wir mal, ich glaube, dass du mit 2, 3 durchkommst. Und da hast du gesagt, es darf auch schnell gehen.
Ja, genau.
Das habe ich mir gemerkt.
Ja, ja. Ja, ja.
Das ist sehr, ein sehr cooler
ja,
Satz.
Ja, genau.
Das heißt, was du jetzt ansprichst, sind sehr die sozialen Ängste auch.
Ja.
Ne? Von denen die Angst auch herkommt.
Ja, ja, ja.
Ja. Also, dieser Perfektionismus, wir wollen ja, wir sind ja selbst oft viel kritischer, als uns das Publikum sieht. Eh klar, ja. Da gibt es so viel Kopfkino, das merke ich auch bei meinen Kundinnen. Da sitzt eben der Chef drinnen, da sitzt eine Mitarbeiterin drinnen, die hätte auch den Job gehabt, den ich jetzt habe. Da kommen diese ganzen, dieser Kreislauf, ne?
Genau.
Dieser Perfektionismus, nicht gut genug zu sein.
Ja, ja.
Aber warum wird man beim Reden überhaupt vor anderen so nervös?
Naja, habe ich eben ganz kurz angesprochen, da geht es wirklich darum, dass man bestehen möchte, ja, vor anderen.
Ja.
Ja, da kommt sich ganz, ganz stark diese Angst vor Versagen raus. Ja. Mhm. Was passiert, wenn ich versage? Die schauen mir alle an. Dann bin ich in ein schlechtes Licht gerückt. Dann mag mich vielleicht keiner mehr. Das sind ja alles Dinge, die dann sich im Kopf abspielen, wo man überhaupt keine Ahnung hat dann, ja, wo die auf einmal herkommen. Und da gilt es einfach anzusetzen. Aber wenn man sich das Thema anschaut, das gibt es ja nicht erst seit heute oder seit
gestern.
Ja, ne, es gibt schon viel, viel länger.
Eben.
Es war in den 50er Jahren, hat Dale Carnegie, das ist ein Gründer einer weltweit wirklich großen Trainingsorganisation, der hat damals schon damit begonnen, Trainings für das freie Reden anzubieten. Und also das gibt's wirklich schon sehr, sehr lange. Ich war selbst einige Jahre Trainer bei diesem Unternehmen und habe halt auch sehr, sehr viel gesehen bei Menschen, wo ich niemals geglaubt hätte, die haben Redeangst.
Mhm.
Ja. Also das unterschätzt man dann oft.
Ja, also es sind oft auch die uns tough erscheinen, die
ja,
Selbstbewussten
absolut.
Auf den ersten Blick, die dann weiche Knie haben. Ne?
Genau, die dann ganz weiche Knie haben, wo dann im Grunde genommen also wirklich nichts weitergeht.
Ja, die nicht mehr klar denken können,
genau.
Die ist total in dieser Stresssituation gefangen sind. Ja. Kann man Redeangst jetzt so besänftigen, sage ich einmal, ja, dass ich entspannt vor Publikum sprechen kann? Das können sich ja immer die wenigsten vorstellen. Mhm. Ich kann da, glaube ich, nie entspannt auf dieser Bühne stehen, mit dem Mikro vielleicht noch in der Hand, mit einem Scheinwerfer auf einem gerichtet. Ja. Mhm.
Naja, also es gibt so ein paar Tricks, die du mit Sicherheit auch kennst und wahrscheinlich auch verwendest bei dir. Das ist sich hinstellen, groß machen, zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist eine ganz einfache Übung, aber das macht was mit uns.
Ja. Ja.
Die Schultern nicht runterhängen lassen, sondern ein bisschen Spannung reinbringen, nach oben ziehen, also dass man halt selbst größer erscheint. Ja, diese Dinge. Tief durchatmen. Ja. Das sind alles Dinge, die man unmittelbar auf der Bühne machen kann noch, das fällt überhaupt nicht auf.
Ja.
Und im Vorfeld hast du natürlich die Möglichkeit, wenn du weißt, du musst da auf die Bühne gehen, dass man das eben macht mit Meditationen, mit autogenem Training, die Selbsthypnose, dass man das, was ich eben schon mal angesprochen habe, eben diese Öle verwenden vorher, also sich wirklich in die Ruhe, in die Entspannung bringen und sich denken, naja, mein Gott, na, es weiß eh keiner, was ich sage.
Ja.
Und das funktioniert ganz gut.
Ja. Wann ist dann wirklich notwendig, sich von dir begleiten zu lassen? Weil das waren jetzt für mich so Tipps, Selbsthilfe, das schaffe ich selber, mich groß machen. Ich sage immer diesen imaginären Faden am Kopf entlang, sich vorstellen, der mich nach oben zieht. Manche sagen auch eine Krone. Ich habe auch eine Krone im Studio, die ich manchen dann auch aufsetze, weil der Kopf natürlich auch die Kopfhaltung eine andere ist und die Körperspannung. Ab wann ist es aber so, dass man sagt, jetzt muss ich mal helfen lassen, ich komme aus dieser Spirale nicht mehr raus?
Naja, wenn es öfter passiert und wirklich zu diesen Symptomen kommt wie Blackout, weiche Knie, Herzrasen und diese Dinge, also dann macht es sicher Sinn, mit einem Experten einmal darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Ich kann danach abklären, naja, das geht noch weiter als das, was ich jetzt machen kann, dann leite ich das auch weiter an Ärzte, die da weiter schauen können, ob es da irgendwelche krankheitswerten Dinge gibt, die zu beachten sind.
Ja. Ja,
also das ist ganz, ganz wichtig.
Weil Angst und Panik ist ja nicht das Gleiche, ne? Wenn ich dann schon Panik habe.
Ja, wenn man Panik hat, dann muss man sich wirklich genau anschauen, ist es jetzt krankheitswert, ist es nicht krankheitswert, das entscheidet dann der Arzt.
Mhm.
Wenn diese Panik nur selten auftritt, dann kann man sich sie mal anschauen. Ja, dann kann man durchaus sagen, okay, jetzt versuchen wir mal die Dinge, die mir zur Verfügung stehen und schauen, ob wir das irgendwie in den Griff kriegen, dass das Leben angenehmer wird dadurch dass das vielleicht, wenn man Glück hat, sogar dadurch zum Verschwinden bringt.
Mhm. Ja. Viele leiden ja still, also versuchen sie auch zu überspielen, die Angst.
Ja.
Aber es ist schon wichtig, sie zu artikulieren. Das hast du vorhin auch gesagt, dass man sich so eine Vertrauensperson sucht und sagt, hallo, mir geht's da nicht gut.
Ja. Leider Gottes ist das Thema Angst, nehmen wir ruhig Angst und Panik, leider nicht so sehr gesellschaftsfähig.
Mhm.
Darüber spricht niemand gerne, ja, weil, oh Gott, ich kann ja niemals zugeben, dass ich Angst habe oder dass ich Angstzustände habe oder dass ich Panik habe, vielleicht einmal in gewissen Situationen. Über sowas spricht man nicht. Die Gefahr, die dabei besteht, dass das Problem dann größer wird.
Mhm.
Und je früher man darüber sprechen kann, umso kleiner kann man es halten und umso schneller kann jemandem geholfen werden dann.
Wenn wir uns jetzt andere Ängste noch ansehen, die Höhenangst, Flugangst fällt mir ein, die Spinnenangst, Prüfungsangst haben ja auch viele, Angst in engen Räumen, so wie ich, also ich mag keine Höhlenaufzüge, muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben, oder so eine Untersuchungsröhre in einem Spital zum Beispiel. Ist da der Ursprung der Angst immer der gleiche? Liegt der Grund in der Kindheit meistens?
Also meist liegt der Grund in der Kindheit. Das Thema ist immer herauszufinden, was es ist. Ja. Also wenn ich zum Beispiel hernehme, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine Klientin, die Angst vor Hunden gehabt hat. Ja. Gehabt hat, weil ihr sagt es nicht mehr.
Sehr gut, dank dir.
Ja, das Problem bei ihr war, sie hat eine kleine Tochter und die ist natürlich so hundenarisch. Ne? Welches Kind ist nicht hundenarisch? Hat aber nie mit dem Kind zum Hund gehen können oder geschweige denn auch in ein Streichelzoo. Das hat nicht funktioniert.
Mhm.
Ja. Wir haben dann daran gearbeitet, Und nach 2 Stunden, und das war für mich selbst sehr faszinierend, nach 2 Stunden hat sie mir Fotos geschickt, wie sie gemeinsam mit einem großen Hund, also wirklich ein großer Hund, ja, ein Dogger oder was das war, neben dieser Dogger gestanden ist, die Dogger gestreichelt hat. Eine Woche später schickt sie mir ein Foto, wo ein Hund bei ihr im Wohnzimmer am Boden liegt und sie mir geschrieben hat, naja, jetzt haben wir einen Gast für ein paar Tage. Also unvorstellbar, die Tochter ist natürlich happy. Ja.
Ja.
Also diese Dinge können wirklich passieren, ja. Und,
das wo ist, kam da die Hundeangst her?
Genau.
Aus der Kindheit, ne?
Ja, genau. Und das war, danke, dass du mich daran erinnerst. Ja. da ist es, da war es definitiv die Kindheit, weil sie hat mir dann erzählt, sie ist mit ihrer Schwester mal spazieren gegangen, an einem Bretterverschlag, und dahinter hat ein Hund gebellt. Und das dürfe da relativ großer Hund gewesen sein, mit einer ganz, ganz tiefen Stimme. Und die Schwester hat dann zu ihr gesagt, lauf! Mhm. Und der Hund hat gebellt und sie hat glaubt, der Hund kommt raus. Mhm. Und das war ausschlaggebend dafür, dass sie halt fast ein Leben lang jetzt die Angst vor Hunden gehabt hat.
Mhm.
Ja. Also das können ganz, 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 ganz
banale, Gründe,
ganz, ganz banale Dinge sein, auf die man nie denkt. Oder wo auch die Angst vor Hunden herkommen kann. Stell dir mal folgendes Bild vor. Der kleine Maxi spielt am Boden, hat Bauklötze, ja. Die Familie hat einen Hund. Der kleine Maxi schaut zur Tür, sieht ihren Hund auf sich zulaufen, schwanzwedelnd. Also vollkommen normal. Der Hund freut sich, dass er ihn sieht. Und in dem Moment, ja, wo der Hund so reinläuft, kommt die Mutter, sieht den Hund einfach reinlaufen, mhm, in das Zimmer von Maxi, weiß natürlich nicht, was ist, schreit vor lauter Angst, es ist irgendwas. Na, was macht der Maxi? Maxi schaut auf den Hund, sieht, wie der Hund auf ihn zuläuft, sieht die Mama, wie die Mama schreit, und mhm, damit ist es passiert.
Ja.
Und damit ist die Angst vom Hund da.
Ja, die übernommen wird
einfach. Die einfach übernommen, ja, wird, ohne ersichtlichen Grund. Ist ja nicht mit Absicht von der Mutter passiert, weil sie hat ja nicht gewusst, was ist. Aber der Maxi weiß halt nicht, was da eigentlich abgeht. Ja, der sieht, der hat nur dieses Bild. Und dadurch können diese Ängste auch vor Hunden entstehen.
Ja.
Also es ist oft nicht notwendig, dass man gebissen wird oder so,
ja,
sondern einfach so ganz, ganz simple Dinge.
Ja, harmloser Grund. Der Hund,
genau,
hat sich gefreut, der Maxi auch.
Ja, genau.
Aber die Mutter hat es anders gesehen.
Ja, die hat es einfach, einfach anders wahrgenommen. Ja.
Ja.
Und ja, leider ist das, leider kann das passieren dann.
Wird aber Redeangst genauso übernommen?
Redeangst, naja.
Also ich weiß nur, mein Kleiner, der ist jetzt 10 und als er so in der 2. Volksschule war, hat die Lehrerin gesagt, die Malreihen wären halt nett aufzusagen, wenn du vor der Klasse stehst oder auf deinem Platz aufstehst und sie sagst. Ja. Und dann sucht man sich natürlich als Kind meistens die 5er-Reihe, die 10er-Reihe aus, die man eh gut kann.
Ja.
Ja, wenn es dann einmal die 4er- oder 7er-Reihe ist. Dann, und mein Sohn hat auch immer gesagt, ich habe da Stehangst, ja.
Mhm.
Obwohl weder gelacht wird noch getuschelt, ist eh nur jeder froh, dass jetzt er dran ist.
Ja, ja, genau. Woher aber trotzdem, ja, es ist halt wirklich die Angst, die anderen schauen auf mich jetzt, die sind neugierig, beziehungsweise die kontrollieren mich jetzt. Kann ich das? Habe ich das auch wirklich jetzt gelernt? Und da kommt natürlich dann der Leistungsdruck dazu. Ja, was passiert da jetzt, wenn ich es nicht weiß?
Mhm.
Bin ich dann auch akzeptiert? In der Gruppe, in der Schule gibt es ja diese Gruppenbildungen.
Ja, natürlich.
Die eigene Gruppe, na, akzeptieren mich die jetzt noch, wenn ich das nicht zusammenbringe?
Ja, aber das hätte ich auch, wenn ich sitzen bleibe. Glaubst du nicht, dass ich dann auch diese Ängste hätte? Wow, ich sitze jetzt zwar neben meinem Nachbarn, mittendrin, aber natürlich wird auch geschaut, kann er das,
hast,
schafft das,
ja, aber
fehlerfrei.
Du hast dann so die Sicherheit von außen, und wenn du aufstehst, hast du natürlich wesentlich mehr Präsenz.
Mhm, das kommt, glaube ich, aus der Zeit des Säbelzahntigers.
Möglich.
Habe ich mal gelesen, wo man die Höhle quasi verlassen musste. Einer musste
gehen,
einer musste Essen bringen.
Ja,
und dieses Isoliertsein.
Ja.
Ich glaube, dass überhaupt
und da ist
vieles,
immer die Anspannung mehr da.
Ja, und ich glaube, dass vieles überhaupt in der Vergangenheit weit, weit zurückliegt.
Ja.
Stichwort auch Reptiliengehirn.
Ja, das ist ein spannendes Thema, ja.
Ja.
Unser Reptiliengehirn, das kennt ja eh nur, das weißt du, das kennt eh nur 3 Emotionen. Ja. Flucht, Kampf und die Erstarrung. Mehr kennt es nicht.
Stimmt,
ja.
Stimmt.
Das kann man sich dann so vorstellen, wenn es Reptiliengehirn aktiviert ist. Ich habe da immer ein sehr schönes Bild, was ich meinen Klienten erzähle, wenn das aktiviert wird. Stellt euch mal vor, so der Frontalkortex, das ist das, was da vorne... Ja.
Die Stirn?
Ja, genau, das ist da, was dahinter liegt, diese graue Masse. Und da kann man sich vorstellen, da sitzt so ein kleiner, dicker Mann mit einem Schaltpult und auf diesem Schaltpult ist so ein riesiger roter Buzzer. Jetzt kommt die Situation, ja, wir bleiben mal beim Säbelzahntiger, das ist das Einfachste, ja, das Reptilengehirn registriert, hey, da kommt jetzt ein Säbelzahntiger. In dem Moment, wo das registriert wird, wird ein Impuls gesendet und zwar nach vorne zu diesem Herrn, der da vorne sitzt, vor seinem Schaltpult. Und in dem Moment, wo das Signal ankommt, macht er nur eins. Der haut mit der Hand auf diesen roten Buzzer und vorne ist quasi so ein Blackout. Mhm. Also das ist alles finster, das Licht wird abgedreht,
ja,
und wir können nicht mehr denken. Das rationale Denken ist abgeschaltet.
Ja.
Und in dem Moment setzt hinten das Reptiliengehirn ein und entscheidet dann vollkommen autonom, was mache ich jetzt? Flüchten,
ja,
kämpfen oder stell mich tot?
Das erinnert mich an den Film Alles steht Kopf.
Ja,
da
genau.
Jetzt Teil 2,
ja,
habe ich schon gesehen,
wirklich?
Mit meinen Kindern.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Und das ist auch genau so.
Ja, ja, ja.
Aber gibt es jetzt ein ideales Verhalten? Weil wenn immer das Reptiliengehirn bei solchen Situationen mitmischt, überhaupt wenn ich vor Publikum dann spreche, ist das ganz ungelegen.
Ja, ja. Also die einzige Möglichkeit, die du wirklich hast, ist, dass du wirklich schaust, dass du in die Ruhe kommst, dass du tief atmen tust, ja, und vor allen Dingen dich gut vorbereiten.
Ja,
ja, das
die
Vorbereitung
ist alles.
Ja, ja, gerade wenn man, das muss ich jetzt noch sagen, weil das einfach ganz ein wichtiges Thema ist. All diese Dinge, über die wir sprechen, die nützen nichts. Beispielsweise bei der Prüfungsangst. Mhm. Wenn sich jemand nicht vorbereitet, dann hilft das alles nichts. Ja.
Ja.
Das ist jetzt so vielleicht ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an die Schüler. Also lernen müsst.
Ja, aber es gibt auch Schülerinnen in meiner Laufbahn, dass ich erlebt habe, die sind sehr gut.
Mhm.
Aber sobald sie eben vorkommen und das vor der Klasse,
genau,
oder dem Professor erzählen müssen, Blackout.
Genau, und da sind wir wieder bei dem Thema der Versagensangst.
Obwohl sie vorbereitet sind und obwohl,
ja,
sie sonst Ansagekandidaten,
ja,
sind.
Genau.
Ja.
Ja. Und da sind wir eben bei der Versagensangst. Ja. Und da gilt es herauszufinden, wenn es möglich ist, wo das herkommt.
Mhm.
Ich arbeite mit Methoden, wo man es nicht herausfinden muss, sondern ich arbeite sehr stark mit den Emotionen. Und da geht es hauptsächlich ums Unbewusste, weil man da viel, viel besser arbeiten kann. Weil wir müssen uns dann nicht den Kopf darüber zerbrechen, wann war denn das? Können wir uns in den seltensten Fällen erinnern.
Mhm.
Sondern da geht es wirklich um die Emotionen. Mit dieser Emotion kann man sehr gut arbeiten. Dann.
Ja. Wie habe ich mich damals gefühlt oder so?
Ja, genau. Oder was für ein Gefühl kommt doch. Ich schilder mal ein paar Beispiele, wo du ähnliche Situationen erlebt hast aus der frühen Vergangenheit. Das geht dann oft.
Ja.
Ja. Und dann schließ die Augen, spür dich hinein. Was nimmst du wahr im Körper? Was für ein Gefühl hast du? Und damit kann man dann sehr, sehr gut arbeiten.
Mhm. Jetzt steht ja Halloween vor der Tür und natürlich auch Allerheiligen. Wie coachst du jene, die Angst vor dem Tod haben oder vor Krankheiten, an denen sie sterben werden?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich habe jetzt gerade einen Klienten, der genau dieses Thema hat. Und wahrscheinlich, das ist jetzt eine Hypothese, eine reine,
ja,
Hypothese, wahrscheinlich geht es da um das Thema der Verlustangst. Natürlich, ich meine, wenn das Leben verliert,
ja,
Und da gilt es zu schauen, was ist denn da passiert? Gibt es da Auslöser? Gibt es da irgendwelche Ereignisse? Und das immer wieder in der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass jemand so eine starke Angst davor hat. Ja?
Mhm.
Dass man ein mulmiges Gefühl hat, ja, sterben, braucht man nicht reden, das hat, glaube ich, auch jeder irgendwo.
Mhm.
Ja? Aber dass das dann wirklich einschränkend ist, da muss man sich das genauer anschauen. Und da macht es oft Sinn, wenn man sich wirklich überlegt und gemeinsam mit dem Klienten oder mit deinen Kunden darüber spricht, okay, hat es da irgendetwas gegeben in der Vergangenheit? Und das sind wir wieder in der Vergangenheit. Also die meisten, alles, was mit Angst zu tun hat, kommt meist aus der Vergangenheit.
Ja.
Und zwar aus der Vergangenheit jetzt nicht nur 5, 3 Jahre, sondern es geht dann oft weiter zurück, diese Dinge. Und da muss man einfach ein bisschen schauen, dass man da mögliche Dinge einfach erkennt, dass man die erfragt. Ja, und damit kann man dann sehr, sehr gut arbeiten.
Also ist es einfach zu sagen, Angst ist ein Lügner, der uns kleinreden will?
Ja, das ist zu einfach.
Ja.
Das ist viel zu einfach, ja. Also da stehen oft andere Dinge dahinter. Und da ist es, glaube ich, aus meiner Sicht als Coach ganz, ganz wichtig auch zu hinterfragen und nicht gleich immer das Erstbeste herzunehmen und sagen, okay, super, das ist es, sondern dass man da wirklich ein bisschen mehr hinterfragt.
Und mehr hinschaut, ja, gell, ja, und reflektiert
genau.
auch ist.
Ja. Ja, genau.
Du hast uns auch Bücher mitgebracht, die werde ich dann natürlich auch, wir machen noch ein schönes Foto, das werden wir dann auch herzeigen. Angst kocht auch nur mit Wasser.
Ja, von Dan Katz. Ist super. Ja, das ist super, das Buch, weil es schildert sehr nett, was da eigentlich passiert. Es sind witzige Bilder drin und in dem Buch kriegt man wirklich ganz, ganz einfach erklärt, was da passiert. Und das ist für jemanden, der mit dem Thema zu tun hat, wirklich interessant anzuschauen, weil es ist nicht besonders dick, aber es ist sehr lehrreich und es sind so gute Tipps drin, was man machen kann.
Ja, also das, gleich umzusetzen.
Ja, ja, genau, das gefällt mir sehr gut.
Und das andere Buch ist Neustart im Kopf,
ja.
Wie sich unser Gehirn selbst repariert.
Ja, das ist auch spannend. Da geht es hauptsächlich um die Neuroplastizität. Mhm. Da geht es darum, wie das Gehirn sich selbst reparieren kann. Also da geht es um Muster, die man verändern kann, die veränderbar sind, Strategien, die neu erlernt werden können. Das heißt nicht, dass wenn man ewig eine Strategie fährt oder ein Muster hat, dass man da nichts dran machen kann, sondern es gibt Möglichkeiten, wie man die neuronalen Verbindungen quasi kappen kann und neue neuronale Verbindungen herstellen kann.
Ja.
Also das ist etwas wissenschaftlicher, das Buch, sind aber sehr, sehr tolle Beispiele drin, auch von Unfällen, die mit dem Gehirn zu tun haben. Also falls jemand Interesse daran hat, mehr über die tolle Möglichkeit unseres Gehirns zu erfahren, wie es sich selbst reparieren kann, dann ist das Buch ein ganz toller Tipp.
Ich danke dir recht herzlich, Michael Knorr, der Angstcoach. Und ich kann ihn wärmstens empfehlen bei allen Ängsten, vor allem bei Redeangst. Empfehle ich dich auch immer gerne weiter, wenn ich dann schon anstehe. Mhm. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke dir, Pamela, für die Möglichkeit, dass wir miteinander sprechen können, vor allen Dingen vor Publikum. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.